Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach fast 30 Jahren an der Macht steht Ägyptens Präsident Mubarak offenbar vor dem Rücktritt. Noch heute Abend will sich der 82-Jährige in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Zuvor kam er mit seinem Vize Suleiman zusammen. Die Armeeführung tagte bereits ohne ihn. Seit Wochen fordern die Menschen in Ägypten den Rücktritt Mubaraks und demokratische Reformen.
Jubel auf dem Tahrirplatz. Sie sehen sich kurz vor dem Ziel. Die Militärführung gibt am späten Nachmittag bekannt, dass auf die Forderungen der Demonstranten eingegangen werde. Für viele hier ist das Ende Mubaraks. Ich bin optimistisch, dass er heute noch zurücktritt. Nein, er wird heute zurücktreten. Am Nachmittag trifft sich Präsident Mubarak mit seinem Stellvertreter. Gerüchte machen sich breit, dass er die Macht Vizepräsident Suleiman übergeben könnte. Schon den ganzen Tag überspitzt sich die Lage in allen Teilen Ägyptens zu. In der Hafenstadt Port Said stürmen mehrere hundert Mubarak-Gegner das Hauptquartier der Polizei und zünden es an. In Alexandria streiken am Morgen mehrere tausend Angestellte der staatlichen Verwaltung. In vielen Städten Ägyptens legen Arbeiter die Betriebe lahm. In Helwan demonstrieren Arbeiter vor den Werkstoren einer Zementfabrik. In Mahalla sollen fast alle Beschäftigten der Textilindustrie die Arbeit niedergelegt haben. In Kairo, jenseits des Tahrirplatzes, demonstrieren am Mittag Juristen. Der Druck der Straße steigt kontinuierlich den ganzen Tag über. Dann am Nachmittag kommt ein Kommandeur zum Tahrirplatz und verkündet, in 30 Minuten wird der Oberste Rat der Armee zusammentreten. Dort wird er Beschlüsse verkünden zum Wohle aller Demonstranten auf dem Tahrirplatz und des Volkes. Wenig später meldet die Militärführung, dass auf die legitimen Forderungen der Demonstranten eingegangen werde. Danach ist aus unterschiedlichen Quellen zu hören, dass Präsident Mubarak heute zurücktreten werde. Ich glaube, dass er eine Entscheidung wahrscheinlich heute Nacht bekannt geben wird. Auf dem Tahrirplatz und vor den Fernsehgeräten zu Hause warten nun die Ägypter gespannt auf die Rede des Präsidenten.
Zur aktuellen Situation nun direkt aus Kairo, Jörg Armbruster.
Wann Mubarak diese seit Stunden angekündigte Rede halten wird, ist uns nicht bekannt. Aber die meisten Beobachter gehen davon aus, dass er die Macht an seinen Nachfolger und Vizepräsidenten Suleiman übergehen wird. Allerdings hat der Informationsminister heute über das staatliche Fernsehen auch verbreiten lassen, dass Mubarak nicht zurücktreten wird. Es scheint so etwas zu geben wie einen Machtkampf hinter den Kulissen. Die Menschen auf dem Tahrirplatz haben jedenfalls gejubelt, als dieses Gerücht sie erreicht hat. Allerdings wurden auch sehr schnell Stimmen laut, die riefen, zivil, zivil, wir wollen kein Militär, will heißen. Den Menschen auf dem Tahrirplatz, den Demonstranten, reicht nicht der Rücktritt der einen Person. Denn mit dem Rücktritt Mubaraks ist das System Mubarak noch lange nicht abgeschafft. Und sie fürchten, eine Herrschaft der Generäle könne die Demokratisierung des Landes behindern. Daher fordern die Oppositionsparteien einen Rücktritt der gesamten Regierung, die Einsetzung einer Übergangsregierung, die dann den Demokratisierungsprozess Ägyptens einleiten soll. Und damit zurück nach Hamburg.
Am Abend hat sich auch US-Präsident Obama zur Entwicklung in Ägypten geäußert. Bei einer Rede in Michigan sagte er, die USA unterstützten die Bemühungen um demokratische Reformen in dem Land.
Präsident Obama wies auf die enorme Anzahl von Demonstranten hin, die sich gegen das Regime erhoben haben. Menschen jeden Alters hätten gegen Mubarak protestiert. Aber vor allem die Jungen seien vorangegangen, eine neue Generation. Diese jungen Ägypter, wie alle Ägypter sollten wissen, die USA würden alles tun, um einen geregelten und transparenten Übergang zu einer Demokratie zu gewährleisten. Transition
to democracy in Egypt. Zur Entwicklung in Ägypten gibt es im Ersten einen Brennpunkt, direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Und mehr Informationen und einen Nachrichtenticker finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Als letzte und prominenteste Zeugin hat heute Kanzlerin Merkel vor dem Kundus-Untersuchungsausschuss ausgesagt. Sie wies, wie vorher schon Ex-Außenminister Steinmeier, Kritik an ihrem Krisenmanagement nach dem NATO-Luftangriff zurück. Der Vorwurf, sie habe vor der Bundestagswahl im September 2009 etwas vertuschen wollen, sei aus der Luft gegriffen. Aus ihrer Sicht trägt der frühere Verteidigungsminister Jung die Verantwortung dafür, dass zunächst nicht über die zivilen Opfer informiert worden war.
Für sie war es eine Premiere. Als Kanzlerin stand sie erstmals vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und Merkel hatte eine klare Strategie. Sie habe nichts falsch gemacht, sondern immer so umfassend wie möglich informiert. Anders als der damalige Verteidigungsminister. Tagelang hatte Franz Josef Jung darauf beharrt, dass es beim Luftangriff von Kunduz am 4. September 2009 keine zivilen Opfer gab. Und das, obwohl der ISAF-Oberkommandierende McChrystal bereits am Tag nach dem Angriff zivile Verletzte am Krankenbett besuchte. Merkel hatte Jung, so sagt sie, darauf hingewiesen und in ihrer Regierungserklärung 4 Tage nach dem Luftangriff mögliche unschuldige Opfer bedauert. Das Kanzleramt selbst wusste schon am Tag nach dem Luftangriff durch den Bundesnachrichtendienst von den zivilen Toten. Das ganze Informationsdesaster, also nur die Schuld von Jung?
Und warum ist die Bundeskanzlerin dem Verteidigungsminister nicht in den Arm gefallen? Etwa nur, weil Wahlkampf war?
Zuvor hatte bereits der damalige Außenminister Steinmeier sein Verhalten verteidigt.
Aus derselben unklaren Lage kann man unterschiedliche Schlüsse ziehen. Ich habe mit Blick darauf, dass die Untersuchungen gerade erst begannen, gesagt, im Moment können wir leider nichts ausschließen, auch nicht, dass sich zivile Opfer darunter befinden.
Wie genau die Kommunikation zwischen dem Vize und seiner Kanzlerin verlief, daran kann sie sich nicht erinnern. Die Kanzlerin belastet eindeutig Franz Josef Jung. Sich selbst und auch ihren ehemaligen Koalitionspartner und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier spricht sie eindeutig von jeglicher Verfehlung frei. Allerdings fordern ihre eigenen Parteifreunde jetzt, dass sich ein derartiges Kommunikationsdesaster nicht wiederholen darf.
Die Regierung kann möglicherweise doch auf eine Mehrheit im Bundesrat für ihre Hartz-IV-Reform hoffen. Dort fehlt ihr bislang zwar die Mehrheit, doch das Saarland mit seinem schwarz-gelb-grünen Regierungsbündnis könnte zum Zünglein an der Waage werden. Der Landesverband der Grünen berät am Abend in einer Sondersitzung über eine mögliche Zustimmung. Hintergrund sind Zugeständnisse der Regierung beim Thema Mindestlohn in der Zeitarbeit. Bundesbankpräsident Weber will über seine berufliche Zukunft in enger Abstimmung mit Kanzlerin Merkel entscheiden. Das kündigte er heute bei einem Auftritt in Wien an. Der 53-Jährige gilt als Merkels Kandidat für die Nachfolge von EZB-Präsident Trichet. Seit gestern gibt es allerdings Spekulationen, Weber wolle sich möglicherweise gar nicht um den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank bewerben.
Der Bundesbankchef gab vor seiner Rede nur eine knappe persönliche Erklärung ab. Damit kam er einer Bitte der Bundeskanzlerin nach.
Ich habe mit der deutschen Bundeskanzlerin gesprochen. Ich habe ihr zugesagt, dass ich dazu mich nicht äußern werde, bis wir in einem erneuten Gespräch uns wieder treffen können. Wir werden alle Entscheidungen, die notwendig sind, in enger Abstimmung führen. Und mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen.
Axel Weber galt bisher als Kandidat der Kanzlerin für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank. In den vergangenen Monaten soll es aber wegen Webers kritischer Haltung zur Europolitik der Bundesregierung zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Die SPD sieht die Kanzlerin beschädigt.
Das ist ein Schlag ins Gesicht der Europapolitik dieser Bundesregierung, ein wirkliches Desaster für Frau Merkel.
Die FDP fordert einen Deutschen an der Spitze der EZB, sollte Axel Weber tatsächlich nicht antreten.
Die deutschen Ziele, Unabhängigkeit der Notenbank und stringente Geldwertstabilitätspolitik der Notenbank, sind von so überragender Bedeutung, dass persönliche Entscheidungen einzelner Personen dabei in den Hintergrund treten müssen.
Die Spekulationen um die Zukunft des Bundesbankchefs haben in Kanzleramt und Parlament zu erheblichen Irritationen geführt. Axel Weber hat eine für morgen anberaumte Pressekonferenz mit dem Finanzminister ohne Angabe von Gründen abgesagt. Es wird damit gerechnet, dass der Bundesbankpräsident in einem Gespräch mit der Kanzlerin seine Zukunftspläne offenlegen wird.
Die Bayern LB hätte die österreichische Bank Hypo Group Alpe Adria nie kaufen dürfen. Zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der die Milliardenverluste der Bayerischen Landesbank unter die Lupe genommen hat. Die Übernahme hatte die Steuerzahler 3,7 Milliarden Euro gekostet. Sämtliche Verwaltungsräte hätten ihre Aufsichtspflicht verletzt, heißt es weiter. Zum ersten Mal bescheinigte die CSU auch eigenen Politikern Pflichtverletzungen.
Diese beiden haben bayerische Parlamentsgeschichte geschrieben, Carsten Klein und Thomas Kreuzer. Denn noch nie hat ein Untersuchungsausschuss in Bayern CSU-Politikern so deutlich Fehler vorgeworfen.
Ich halte fest, dass wir für alle Mitglieder des Verwaltungsrats in 2007 Sorgfaltspflichtverletzungen festgestellt haben. Ich halte zudem fest, dass alle Verwaltungsräte fahrlässig ihren Aufsichtspflichten nicht nachgekommen sind.
Denn als die Bayern LB 2007 die marode Kärntner Bank Hypo Alpe Adria kaufte, hatten die Verwaltungsräte weder den Kaufvertrag genau gelesen, noch bei den Bankvorständen wegen möglicher Risiken noch einmal nachgefragt. Einfache Verwaltungsräte wie der damalige Innenminister Günther Beckstein hätten sich damit fahrlässig verhalten. Noch strenger urteilt der Ausschuss über den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Kurt Faltelhauser.
Aufgrund dieser gesamten Sachlage sind wir zu der Auffassung gelangt, dass grobe Fahrlässigkeit nicht sicher angenommen, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann.
Das heißt, kein Persilschein für Kurt Faltelhauser. Auf Schadensersatz verklagen müsste ihn allerdings die Landesbank. Die will sich in den nächsten Wochen dazu äußern. Die Opposition im Bayerischen Landtag hält eine juristische Aufarbeitung für dringend notwendig. Ihr geht der Bericht des Untersuchungsausschusses noch nicht weit genug.
Im Prozess um den Amoklauf von Winnenden ist der Vater des jugendlichen Täters zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden von 1 Jahr und 9 Monaten. Das Stuttgarter Landgericht befand ihn der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung für schuldig. Der Sportschütze hatte die Tatwaffe offen im Haus aufbewahrt. Sein Sohn war mit der Pistole in die Albertville-Realschule eingedrungen. Insgesamt 16 Menschen kamen bei dem Amoklauf ums Leben.
Schwer lastete dieser Prozess auf den Angehörigen der Opfer. Sie hatten ihre Tochter verloren, sie auch. 29 Verhandlungstage noch einmal alles durchleben und heute das Urteil gegen den Vater, der nicht gezeigt werden darf. Fahrlässige Tötung, Freiheitsstrafe auf Bewährung, mit Schuld am Amoklauf, weil er die Tatwaffe unverschlossen im Schlafzimmer aufbewahrte und von Tötungsfantasien seines Sohnes wusste. Einige Angehörige hätten den Vater gerne hinter Gitter gesehen.
Es ist keine Strafe, so eine Bewährungsstrafe. Das ist nicht, hat nicht den Abschreckungscharakter, was wir eigentlich wollten.
Ratlosigkeit bleibe, so der Richter, warum der 17-jährige Amokläufer in seiner ehemaligen Schule und auf der Flucht 15 Menschen tötete und anschließend sich selbst. Killerspiele am Computer, der Zugang zu Waffen, zu Munition, Schießtraining mit dem Vater, mögliche Erklärungen. Während die Anwälte nur Verstöße gegen das Waffenrecht sehen, halten sie das Urteil wegen fahrlässiger Tötung für nicht akzeptabel.
Das ist für mich sehr enttäuschend. Das war nicht so abzusehen. Das Gericht wird sich da rechtfertigen müssen.
Die Anwälte des Vaters wollen in die Revision gehen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, war der heutige Tag für die Angehörigen nicht der letzte vor Gericht.
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat einen Bericht zur Strahlenbelastung der Mitarbeiter im Atommülllager Asse vorgelegt. Grundlage sind Aufzeichnungen über rund 700 Beschäftigte, die zwischen 1967 und 2008 in der Schachtanlage tätig waren. Dem Ergebnis nach konnten keine Krebserkrankungen infolge radioaktiver Strahlung nachgewiesen werden. Die Strahlenbelastung sei zu gering gewesen, lautet das Fazit. Allerdings können nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu höheren Belastungen gekommen sei.
Großer Auftrieb vor dem Berlinale-Palast. Zur Eröffnung der 61. internationalen Filmfestspiele schritten am Abend zahlreiche Prominente aus dem In- und Ausland über den roten Teppich in der Hauptstadt. Zum Eröffnungsfilm True Grit erschienen die Hauptdarsteller Jeff Bridges und Hailee Steinfeld sowie die Regisseure Joel und Ethan Coen. Die Berlinale ist das größte Publikumsfestival der Welt. In den kommenden 9 Tagen werden fast 400 Filme zu sehen sein. 16 davon konkurrieren um den Goldenen Bären.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 11. Februar.
Das Tief, das zum Baltikum zieht, lenkt Regenwolken zu uns nach Deutschland. Zwischen dem Tief und dem Hoch über Skandinavien strömt ab morgen Nachmittag kältere Luft in den Nordosten. Richtung Südwesten bleibt es sehr mild. Der Regen im Norden und Westen breitet sich im Laufe der Nacht nach Südosten aus. Dort ist vereinzelt gefrierender Regen möglich. Im Norden und Nordosten sowie später im Südwesten lockert es am Tag auch mal auf, sonst dichte Wolken. Es regnet zeitweise, gegen Abend an der Ostsee ein paar Schneeflocken. Der Wind wird meist schwach bis mäßig, mitunter auch frisch mit starken Böen. Heute Nacht 8 Grad am Niederrhein und minus 1 Grad im Südosten. Am Tag 4 Grad auf Rügen und 13 Grad im Südwesten. Die Aussichten. Am Samstag ist es im Nordosten und ganz im Südwesten teilweise freundlich, dazwischen regnet oder schneit es. Am Sonntag hier und da etwas Regen, im Nordosten gefrierender Regen oder Schnee, in der Südwesthälfte lockert es immer mehr auf. Am Montag ist es teilweise freundlich, im Westen hier und da Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.55 Uhr mit Tom Buro, darin Ägypten, der Tag der Entscheidung und Hartz-IV-Reform, alles hängt am Saarland.